Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 15. Apostelgeschichte 17, die Verse 1 bis 15. In dem Text geht es um die Reise von Paulus und Silas in Thessalonich und die Aufnahme des Evangeliums in Beröa. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach: Dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und etliche von ihnen wurden überzeugt und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie vor die Volksmenge zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt auch hier. Jason hat sie aufgenommen, und doch handeln sie alle gegen die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, ein anderer sei der König, nämlich Jesus. Sie brachten aber die Menge und die Stadtobersten, welche dies hörten, in Aufregung, sodass sie Jason und die übrigen nur gegen Bürgschaft freiließen. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und stachelten die Volksmenge auf. Daraufhin sandten die Brüder den Paulus sogleich fort, damit er bis zum Meer hinziehe, Silas und Timotheus aber blieben dort zurück. Die nun, welche den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen, und nachdem sie den Auftrag an Silas und Timotheus empfangen hatten, dass sie so schnell wie möglich zu ihm kommen sollten, zogen sie fort. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir jetzt diesen Gottesdienst in deinem Namen beginnen dürfen. Ja, dass du jetzt auch in unserer Mitte bist. Und wie wir gerade gehört haben, durch die Verkündigung kommt der Glaube. Und so schenke doch ja uns, deinen Kindern, den Mut und die Weisheit, dein Wort in die Welt hinauszutragen. Aber lege ich dir alle bibeltreuen Prediger und Evangelisten hin, ja, dass du sie auch weiterhin als deine Werkzeuge nutzt, ihnen die Kraft und den Mut schenkst, dass sie auch weiterhin dein Wort verkündigen. Denn in diesen ja verwirrten Zeiten, wo mehr gelogen und verdreht wird, wo das Böse als gut geheißen wird, ist es wirklich nicht mehr leicht und eher schwer, für die Wahrheit zu stehen. Aber trotzdem wissen wir, dass du, Herr Jesus, die Wahrheit bist und wir uns auch durch den Heiligen Geist leiten sollen in der Wahrheit, um zu wissen, was richtig und was falsch ist, und dass du in uns weiterhin darin leitest. Und auch, ja, wir wissen, dass der Teufel auch nicht schläft, und er findet auch, ja, Situationen, um die Christen zu verwirren, indem er ihre Lehren schenkt, Streitigkeiten, aber auch das lege ich dir hin. Und du sagst in deinem Wort, dass wir einander lieben sollen, dass wir nüchtern bleiben sollen und beständig im Gebet. Ich lege dir auch unseren Bruder Martin Seiler hin, dass du auch durch ihn jetzt zu unseren Herzen redest, dass du ihm Kraft und Mut schenkst, jetzt dein Wort zu predigen, und aber auch, dass dein Wort jetzt auf fruchtbaren Boden fällt und uns, ja, verändert, stärkt und auch Reinigung durch dein Blut schenkt. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir Gemeinschaft zusammen haben, und wie schön ist es, wenn wir Gemeinschaft im Wort Gottes zusammen haben, weil das ist das, was uns letztendlich auch verbindet und was der Dreh- und Angelpunkt ist auch zwischen uns, weil daraus entsteht auch das, was unser lieber Bruder gesagt hat, die Liebe und die Beziehung, die nicht menschlich gemacht ist, sondern die von Gott gegeben ist. Ich möchte zu Anfang für das Wort beten. Herr Jesus Christus, wir geben dir die Ehre. Du selber bist das Wort, das in die Welt gekommen ist. Und wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist dieses Wort in den Herzen aufschließt und zur Umsetzung bringst. Amen. Ja, wir haben ja vorher die Geschichte gehört der zweiten Missionsreise, als Paulus und Silas unterwegs sind, und zuvor waren sie in Philippi, sind im Kerker eingeschlossen gewesen, haben dann nachts Gott gepriesen und gelobt, und dann kam dieses Erdbeben, der Kerkermeister und die ganze Familie haben sich bekehrt, ließen sich taufen. Und Paulus ging dann weiter und er kommt an in Thessalonich. Beide Städte sind in Nordgriechenland, Philippi eine römische Kolonie mit sehr vielen Soldaten, Thessalonich ein Dreh- und Angelpunkt der Handelsstraßen in Nordgriechenland. Und in diesem zweiten Vers, den wir gelesen haben, steht etwas Interessantes. Paulus war dort für 3 Sabbate. Also 3 Sabbate, maximal 4 Wochen. Und was hat Paulus dort getan? Er hat das Evangelium gepredigt. Und wenn wir wissen, wie Paulus das Evangelium gepredigt hat, er hat es nicht in Redeweisheit getan, er hat es nicht mit schönen Worten getan, er hat es so getan, er hat gesagt, ich verkündige das Kreuz Christi, ich verkündige Christus als gekreuzigt. Und er hatte eine Botschaft, und diese Botschaft ist diese Botschaft, die sich nie verändert hat. Es ist diese Botschaft, die auch heute noch wirksam ist. Und wenn wir das Wort Gottes verkündigen und Christus als Kyrios in der Mitte ist, dann ist es eine Botschaft, die die Herzen erreicht. Und diese 3 Sabbate haben dort etwas entstehen lassen, 2 Sachen. Zum einen waren es Menschen, denen Gott das Herz bewegt hat und die sich angeschlossen haben, also Menschen, die sich bekehrt haben. Dort ist eine Gemeinde entstanden. Und zum anderen auch sofort dieser Widerstand. Dieser Widerstand hat sich im Laufe dieser Jahrhunderte nicht verändert. Wenn das Wort Gottes in Kraft und in Wahrheit gepredigt wird, dann wird es Widerstand geben. Und dieser Widerstand war so, dass Paulus relativ schnell Thessalonich verlassen musste. Er ist weitergegangen nach Beröa, und wir sehen, dass die Menschen in Beröa, die Gläubigen, dort das Wort geprüft haben. Sie haben auch den Paulus überprüft. Es ist wichtig, dass wir, wenn wir eine Predigt hören, dass wir das anhand vom Wort überprüfen. Dass wir sehen, wird das, was gepredigt wird, stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Ist es etwas, was im Wort Gottes so verankert ist? Und wenn nicht, dann sollten wir sehr, sehr kritisch sein und auch Abstand davon nehmen. Wir sehen, dass Paulus dann um das Jahr 50 hat er ja an die Thessalonicher den ersten Brief geschrieben, vermutlich von Korinth aus. Und diesen Text möchte ich mit euch lesen aus 1. Thessalonicher 4, ab Vers 1. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt, denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Und ihr habt schon gemerkt, dass wir hier an einem Begriff sind, die im Prinzip nicht oft gepredigt wird. Warum? Weil es ist ein Begriff, wo viele Menschen stutzig werden. Dieser Begriff Heiligung oder Heiligkeit. Jeder von uns würde noch sagen, ja, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist heilig, heilig, heilig. Das zieht sich durch bis in die Offenbarung. Auch der Herr Jesus Christus ist heilig, heilig, heilig. Aber jetzt steht hier, du sollst heilig sein. Und wir wollen uns anschauen, diese Berufung zur Heiligkeit, was denn das betrifft und vor allem, wie das geschehen kann. Diese biblische Wahrheit, die muss ja definiert werden. Wenn die Bibel über Heiligkeit spricht an verschiedenen Punkten und Heiligkeit in unserem Leben, dann müssen wir wissen, was bedeutet das ganz praktisch. Im Griechischen heißt ja Heiligkeit oder Heiligung auch Hagiasmos und es bedeutet so viel wie Heiligkeit oder auch Weihe. Und wir sehen es im Alten Testament schon, dass Gott seinem Volk Israel sagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein, denn ich, der Herr, bin heilig. Ja? Und ich möchte, dass ihr auch heilig seid. Und die Botschaft, die die Bibel uns sagt, seid heilig, die hat sich ja nicht verändert. Die Botschaft gilt heute noch genauso, seid heilig. Und viele Christen oder viele Menschen, die sich Christen nennen, die sehen diesen Aufruf des Wortes Gottes, sehen die als überholt oder als altmodisch an und würden dann sagen, ja, dieser Aufruf, seid heilig an uns, das ist ja ein zutiefst fundamentalistischer Aufruf. Ja? Aber wenn wir wissen, woher der Name Fundamentalismus kommt, ja, aus dem Amerikanischen, wo die Fundamentals damals einfach mal festgeschrieben haben, was ist für uns gültig, dann sehen wir, das waren alles absolut biblische Grundlagen. Ja? Und wenn wir die Bibel als Fundament sehen und etwas anderes kann kein Fundament sein, ja, wenn wir nicht auf Sand bauen, sondern auf den Felsen und tief graben, dann kommen wir zu dem Begriff Heiligkeit, dann kommen wir nicht darum herum. Und dieser Begriff Heiligkeit oder Heiligung, es ist ja etwas, was uns zunächst mal sehr einengend vorkommt, weil wir schon spüren, dass da die Spielräume verengt werden und dass es keinen Spielraum mehr gibt für ein weltliches Leben oder für ein fleischliches Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir einfach mal zu Anfang definieren, dieser Ruf der Heiligung, der ergeht nur an Menschen, die wiedergeboren sind. Ja? Nur ein Mensch, der wirklich wiedergeboren ist, kann diesen Ruf der Heiligung auch umsetzen. Ansonsten ist es einfach eine aufgesetzte Religiosität. Und wenn wir sehen, wie ein Mensch ja zur Wiedergeburt kommt, das geschieht nur durch den Heiligen Geist, indem Gott ihn zieht, indem der Heilige Geist ihn überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, so wie in Johannes 16 steht. Und diese Wiedergeburt, wir haben ja an diesem Ort schon zweimal darüber gesprochen, diese Wiedergeburt geschieht ja, indem Gott zieht und die Menschen dann wirklich diesen Ruf hören und sich verändern lassen. Und es ist nochmal ein Unterschied, ob jemand sich wirklich retten lässt oder ob dann wirklich Kyrios, der Herr Jesus Christus, wirklich Herr in seinem Leben ist. Ja, ich habe bei einem Treffen eine junge Frau erlebt und diese junge Frau, die hat gesagt, heute Abend habe ich verstanden, dass Jesus mein Retter ist. Aber ich habe auch festgestellt, Jesus ist mein Retter, aber er ist nicht mein Herr. Und das ist nochmal ein Unterschied, ob Jesus Retter ist oder ob er auch Herr in deinem Leben ist. Und ich freue mich so über diese junge Frau, weil inzwischen ist der Herr Jesus Christus auch ihr Herr geworden. Sie hat sich taufen lassen und sie lebt als junge Frau ein verbindliches Leben mit dem Herrn Jesus. Und dann geht es ja weiter. Es bleibt ja nicht bei dieser wichtigsten Tatsache, der Wiedergeburt, da bleibt es ja nicht stehen, dann fängt ja erst dieses Leben an. Wir haben gesehen, dass im Alten Testament schon in 3. Mose 21, da sagt der Herr, ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Und hier sehen wir einen Schlüssel, dass dieser Begriff Heiligung, um den sich heute unser Thema dreht, dass es ja vom Herrn ausgeht. Weil wir sehen auch, dass Gott derjenige ist, der heiligt. Und das Prinzip dabei ist, dass der Mensch, den Gott heiligt, auch Gott gehört. Weil dieses Heiligen, das hat etwas damit zu tun, abgesondert sein für Gott. Ja? Du kannst nicht mit einem Fuß in der Sünde drin stehen, in der Welt stehen und alles dort mitleben und dann heilig sein, das geht nicht. Weil Heiligung heißt immer, Gott nimmt einen Menschen heraus aus den alten Umständen und fängt an, sein Leben zu heiligen. Um heilig leben zu können, brauchen wir die Erkenntnis und natürlich auch die Vergebung unserer Sünden. Und heutzutage wird oft etwas auch verkündigt oder gepredigt und ich komme aus der Jugendarbeit und viele junge Menschen haben dann die Hand gehoben und haben gesagt, ja, Jesus als bester Freund, das ist nicht schlecht, ja. Da wird schon was dran sein. Aber eine echte Wiedergeburt hat nichts mit Jesus best friend zu tun, sondern hat etwas damit zu tun, dass der Mensch wirklich erkennt, ich bin ohne Jesus Christus verloren, ich bin ein Sünder und er kommt dann zur Buße, zur Umkehr und wendet sich an Jesus als den Herrn. Wir haben vorher darüber gesprochen, über Johannes 16, wo der Herr Jesus sagt, wenn jener kommt, dieser jener ist der Heilige Geist, er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das heißt, wenn der Heilige Geist nicht Menschen wirklich überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und zur Buße bringt, dann wird das Leben dieser Menschen einfach nur ein religiöser Aktivismus sein. Und es gibt so viele Menschen, die religiös unterwegs sind, aber die nicht wirklich Jesus als Herrn in ihrem Leben haben. Und das ist die Tragik. Ich war auf so vielen Beerdigungen und ich habe zu oft gehört, dass ein Prediger oder ein Pfarrer dann gesagt hat, er ist getauft, er ist jetzt im Himmel. Ja? Und dabei brauchen wir ein Verständnis, die Taufe errettet uns nicht. Ja? Das ist ein Irrtum. Die Kindertaufe errettet uns nicht, ja, und auch eine sonstige Taufe errettet uns nicht. Ich kenne Menschen, die haben sich taufen lassen aufgrund ihres Glaubens, aber die Frage ist, sind sie wiedergeboren? Ja? Also dieser Aktivismus, dass wir Dinge tun, das gibt es ja schon seit 2000 Jahren. Denken wir nur an das Eremitentum oder an das Mönchtum, wo Menschen unbedingt sich heiligen wollten, aber haben das durch äußere Dinge getan. Und diese äußeren Exerzitien, sage ich mal, die funktionieren nicht. Es muss von innen kommen, es geht von innen nach außen, sonst ist es keine echte gelebte Heiligung. Diese echte gelebte Heiligung bedeutet ja, dass wir unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus diesen Raum geben, dass er sein Leben durch uns leben kann. Es bedeutet, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben und nicht mehr in der Kraft unseres Fleisches. Es bedeutet, dass wir in einer tiefen, lebendigen Beziehung in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus sind, der ja in seinem ganzen Wesen heilig ist. Und weil Jesus der Herr in seinem ganzen Leben heilig ist, möchte er auch uns heiligen. Das ist dieser Prozess. Wir haben gesagt, Heiligung ist keine religiöse Übung, es ist auch keine geheuchelte Haltung. In der Auswirkung bedeutet Heiligung, dass wir uns in Gehorsam dem Herrn Jesus hingeben, sodass er sein Leben, dieses geistliche Leben in uns entfalten kann. Paulus schreibt ja dazu einen ganz entscheidenden Vers, den sollten wir alle auswendig können, Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Hier wird dieses Leben, das in die Heiligung, in der Heiligung wächst, wird dieses Leben beschrieben. Der Geist in uns, der Heilige Geist, der geheiligt ist, das ist eine Sache, die können wir nicht sehen. Die kann auch kein anderer Mensch sehen. Also ich kann nicht sehen, wie geheiligt du bist. Ja, wir können nicht in die Herzen schauen. Wir können auch nicht sehen, ob Menschen wiedergeboren sind. Ja, das sieht nur der Herr Jesus und der Vater im Himmel allein. Wir können es natürlich auf die Dauer sehen, an den Früchten, die daraus entstehen oder auch nicht. Ja, da können wir es schon sehen, aber du siehst einen Menschen von außen nicht an, ob er wiedergeboren ist, ob er in Heiligung lebt. Das ist eine Sache zwischen ihm und dem Herrn. Wir sehen aber diese Auswirkungen und wir sehen ein Wachstum bei Menschen. Aber wollen wir jetzt mal gar nicht auf andere schauen, sondern lass uns mal selber in den Spiegel schauen. Um das dreht sich's ja. Ja. Ich möchte mir nicht anmaßen, bei jemand hier das MRT anzuschalten. Das funktioniert nicht. Aber selber kann ich doch auch am besten beurteilen, wie diese Heiligung in mir steht, wo ich da stehe. Oder ob das ein Begriff ist, den ich heute vielleicht zum ersten Mal überhaupt ernst nehme. Und ich bin da ganz realistisch, meine Beurteilung von mir selber, die ist auch sehr brüchig. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass der, der uns wirklich kennt, das ist der Herr. Ja? Und wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal schütteln wir den Kopf über uns selber. Wie konnte das passieren? Hätte ich nie von mir gedacht, ja? Dass mir sowas rausrutscht oder dass ich das getan habe. Ja? Trügerisch ist das Herz des Menschen. Ja? Und das wird es auch bleiben, bis wir zum Herrn gehen. Wir sind einfach noch im Fleisch auch. Und Paulus sagt in Römer 6, Vers 6, wir wissen, dass dieser, unser alter Mensch, mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und ich springe dann zu Vers 11, wo Paulus schreibt, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben hier zwei Faktoren in unserem Glaubensleben, die wichtig sind. Wir haben zum einen das, was die Bibel nennt, Stellung in Christus. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, und ich möchte dich wirklich herausfordern, das zu prüfen, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann hast du eine Stellung in Christus. Eine Stellung als Erlöster, eine Stellung gerecht gemacht vor dem Vater. Aber jetzt gibt es noch einen anderen Faktor, und den hat Paulus in Vers 11 in Römer 6 ganz deutlich beschrieben. Es ist nämlich dieser Faktor der Haltung, nicht der Stellung, sondern der Haltung. Und diese Haltung, die entscheidest du selbst. Wir entscheiden uns selber, wie halten wir uns, welches Verhalten legen wir an den Tag. Und in unserer Stellung als Wiedergeborene sind wir geheiligt durch das vollkommene Opfer, ein für alle Mal geschehene Opfer von Jesus Christus. Wenn wir vom Heiligen Geist das annehmen, was Gott uns sagt, wenn wir das glauben und umsetzen, dann geschieht Heiligung. Doch dann kommt die Herausforderung in der Haltung. Welche Haltung nehmen wir ein? Die Haltung hat immer etwas mit der Praxis zu tun. Und das ist unsere eigene Verantwortung, den seelischen Bereich bei uns in der Heiligung zu halten. Unsere Gedanken in der Heiligung zu halten. Unsere Sprache, unseren Mund, unsere Äußerungen in der Heiligung zu halten. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes 15, bleibet in mir. Bleibet in mir. Und es ist eine tägliche Herausforderung, bleiben wir in Jesus Christus? Oder sind wir von der Haltung wo ganz anders? Das hat jetzt nichts mit der Wiedergeburt zu tun, sondern das ist die Umsetzung im Alltag. Das heißt, in der Wiedergeburt haben wir ja die Einsmachung durch den Opfertod von Jesus Christus mit Jesus Christus und auch mit dem Vater. Unser Leben ist verborgen in Christus vor Gott. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Hier sehen wir das genau beschrieben, dass die Stellung, die wir haben vor Gott, ist in Christus. Und jetzt habe ich eine Frage, wenn Gott, der Vater, uns sieht, was sieht er denn, wenn wir in Christus sind? Er sieht seinen Sohn, weil unser Leben ist in seinem Sohn verborgen. Und wenn wir da vor Gott stehen, dann sieht er nicht unseren alten Menschen, der von Adam abstammt. Gott sieht uns, dass unser neues Leben verborgen in Christus vor ihm steht. Er sieht also Christus, wenn er uns sieht. Er sieht die Gerechtigkeit und die Heiligkeit seines Sohnes an uns und wir sind durch Christus in die Stellung von Gerechten und Heiligen gebracht. Wir sind jetzt wieder bei der Stellung. Das ist das, was wir durch die Wiedergeburt empfangen haben. Wir sehen in Römer 5, Vers 18, also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtfertigung des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Das ist unsere Stellung in Christus. Gott selber hat das so geführt, dass wir geheiligt worden sind durch dieses Opfer. Es war unsere Heiligung und auch diese Stellung der Heiligung war durch nichts möglich, außer durch das ein für allemal geschehene vollkommene Opfer des Herrn Jesus Christus. Die Tieropfer im Alten Testament, das war ja ein Gegensatz, das war eine Vorschattung und diese Tieropfer konnten ja nur Sünde auch bedecken, konnten aber nicht Menschen generell in eine Stellung bringen, sondern nur zeitlich begrenzt oder auch partiell und mussten ja jedes Jahr neu gebracht werden. Aber alle Sünden, die gegenwärtigen, die vergangenen, die zukünftigen, sind durch das vollkommene Opfer von Jesus Christus gesühnt und getilgt. Wenn wir in dieser Stellung sind, dann haben wir eine Stellung, dass Paulus davon schreibt, wir sind ein Tempel, ein Wohnort des Heiligen Geistes. Das ist unsere Stellung. 1. Korinther 6, Vers 19 sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, des innewohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selber gehört? Und hier sehen wir schon wieder, Heiligung heißt, wir gehören nicht mehr uns selber. Ja? Dein Leben, das wiedergeborene Leben, du hast Verantwortung dafür, aber rechtlich gehört dieses Leben Gott. Du hast es dem Herrn Jesus übergeben. Du hast dieses Leben ihm geweiht. Du hast es ihm zur Verfügung gestellt. Und deshalb sagt der Herr Jesus auch, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer sein Leben aber festhält und verwirklichen will, der wird es verlieren. Also die Stellung ist, wenn wir wiedergeboren sind, unser Leben gehört nicht mehr uns selber, sondern es gehört Gott. Der nächste Punkt, den dann Paulus anspricht, wenn wir uns dessen bewusst sind, sagt er in Galater 5, wandelt im Geist oder durch den Geist in der Kraft des Geistes, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass er nicht das tut, was er wollt. Und das kennt jeder von uns. Das hat auch Paulus gekannt. Er hat gesagt, oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Ja? Also dieser Streit in deinem Leben zwischen Geist und zwischen Fleisch, der wird permanent da sein, bis du entschlafen wirst. Ja, also entschlafen, das ist der Ausdruck für gläubige Menschen im Neuen Testament. Die sterben nicht, die entschlafen, ja, oder bis wir entrückt werden. Das sind die zwei Begriffe, die in der Zukunft vor uns liegen. Entrückung vielleicht heute, wir wissen es nicht. Wir sollen auf jeden Fall bereit sein. Und jetzt sagt Paulus, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und in Vers 25, wenn wir im Geist leben oder durch den Geist leben, so lasst uns auch im oder durch den Geist wandeln. Und jetzt kommen wir natürlich zur Haltung. Das heißt, wir können durch den Heiligen Geist die Begierden unserer fleischlichen Natur nur überwinden, wenn wir dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, durch die Wiedergeburt, nicht durch eine separate Handauflegung oder durch eine sogenannte Geistertaufe, funktioniert nicht. Der Heilige Geist kommt in der Wiedergeburt in dem Moment und wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er gibt uns die Kraft, unser Eigenleben dann auch in den Tod zu geben, dass wir sagen, mein Leben gehört Gott, ich will nach dem leben, was der Herr Jesus mir sagt und was sein Wort mir sagt. Dann beginnt eine neue Ära, weil es beginnt eine neue Ära auch in unserem Denken. Ja? Unser Denken, unser Charakter, unser Verhalten, all das, was wir gelernt haben im Lauf unseres Lebens, wird in eine neue Richtung gebracht. Es gibt eine neue Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung ist ja das Zentralste unseres Lebens. Wir sehen in der Bibel, die Bibel spricht ja immer wieder über das Herz. Das Wort Gottes sagt, das Wichtigste, was du bewahren sollst, ist dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Ja? Unser Herz ist unser Innerstes, ja? Das ist unser Leben. Und diese Herzenshaltung, die schafft ein neues Denken. Ja? Du kannst nicht ein verdorbenes Herz haben und in den Gedanken rein sein. Nein, es beginnt im Herzen, diese Reinheit, und es wirkt sich dann aus, wenn du es zulässt, auf deine Gedanken, auf deine Sprache, auf deine Handlungen. Die Glaubensdinge kommen immer von innen nach außen. Gefährlich wird es, wenn sie von außen anfangen und dann innerlich nichts passiert. Ja, sowas nennt man auch Religiosität oder Heuchelei. Der Heilige Geist bewirkt dieses neue Denken. Und deshalb sagt Paulus dann auch im Galaterbrief, dass es dann Früchte trägt. Ja, er spricht von der Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alle diese Attribute kommen durch ein verändertes Herz, durch die Wiedergeburt und durch ein danach folgendes Denken, was verändert ist, wenn wir das zulassen. Das heißt, durch die Wiedergeburt sind wir zu völlig neuen Menschen geworden und diese Wiedergeburt ist diese Geburt, die aus Gott kommt. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Deshalb sagt der Paulus auch im 2. Korinther 5, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also wir haben das jetzt definiert, wo wir stehen, wenn wir wiedergeboren sind, aber wir haben natürlich immer noch den Faktor, dieses Geistliche, die geistlichen Tatsachen, sie sind unsere Stellung, aber unser Leib und das alte Fleisch, das ist ja immer noch von der Sünde geprägt, so dass Paulus ja ausruft in Römer 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses oder von diesem Todesleib? Die Frage ist ja dann auf diesem Weg in der Heiligung, was können wir denn tun? Es ist ja immer ein Kampf zwischen dem Neuen und dem Alten und das Alte versucht immer wieder, uns einzuholen. Das hast du schon gemerkt. Ja? Das Alte versucht immer, uns einzuholen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Römer 6 das Wissen, da schreibt Paulus in Vers 11, so soll die Sünde nun nicht mehr herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierde des Leibes gehorcht, gebt auch nicht eure Glieder hin, der Sünde als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir sehen in diesem Kampf zwischen Geist und zwischen Fleisch, zwischen Neuem und zwischen Alten, dass es Weichenstellungen gibt, wo wir eine Entscheidung treffen müssen. Und diese Entscheidung hat Gott uns Menschen als Verantwortung auferlegt. Du musst dich jeden Tag so oft entscheiden für bestimmte Dinge. Wenn du heute einfach durch das Wort Gottes auch dich entscheidest, die Heiligung in deinem Leben als Ziel, als Marke zu setzen, dann beginnt es nicht äußerlich, dann beginnt es in deinem Herzen. Es ist wichtig, dass wir bei dieser Thematik der Heiligung auch eine biblische Ausgewogenheit haben. Ich kenne Menschen, die sind da einfach rechts auf dem Pferd geflogen, indem sie alles mögliche Äußere getan haben, um sich zu heiligen, um einen heiligen Eindruck zu machen. Funktioniert nicht. Es kommt aus dem Herzen oder es kommt gar nicht. Petrus hat sich mit diesem Thema auch sehr stark beschäftigt. Er schreibt in 1. Petrus 1, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. In eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Petrus selber, der ja auch nachweislich diese ganzen Stufen auch von Versagen und von Hingabe dann durchlebt hat, schreibt dafür, wir sollen heilig sein, denn der Herr ist heilig. Wir haben ja gerade über den Geist und das Fleisch gesprochen. Wir sehen, dass unser Fleisch nicht geheiligt werden kann. Unser Fleisch, das wir haben, das kann nicht geheiligt werden. Ja? Aber wir sollen über den Geist, über das Fleisch herrschen. Die Leute, vor allem auch die Mönche oder die ganzen Leute, die sich kasteit haben, die haben ja versucht, über das Fleisch den Geist zu heiligen. Und es hat nie funktioniert. Die haben sich ausgepeitscht, die haben gefastet, die haben nicht geheiratet, die haben alles Mögliche getan, um sich zu heiligen. Aber die Heiligung kann nicht von außen nach innen erfolgen. Sie erfolgt immer im Herzen und hat dann Auswirkungen nach außen. Wir sehen in den Timotheusbriefen, wir sehen im ersten Timotheusbrief, dass der Herr nicht will, dass wir in Askese leben. Er sagt, er hat die Dinge geschaffen, dass wir sie genießen, in einem bestimmten Maß, zu einer bestimmten Zeit. Ja. Aber wir brauchen in diesen Fragen auch eine Ausgewogenheit. Wir haben jetzt vorher ja, wir sind ja bei den Thessalonichern, und die Thessalonicher, sie hatten sofort Verfolgung. Und Paulus kann ihnen schreiben im ersten Thessalonicherbrief, wenn, liest ihr denn mal einfach durch. Wir sollten auch ganze Briefe lesen. Nicht einfach nur mal am Tag einen Vers, sondern liest den Brief durch. Das ist nicht so viel. Und Paulus schreibt schon ganz am Anfang, dass der Glaube der Thessalonicher, das war ein Vorbild für so viele. Ja, also es braucht oft nicht viel. Paulus war maximal 3 bis 4 Wochen dort in dieser Gemeinde. Es ist etwas entstanden und er schreibt in seinem ersten Brief über Heiligung. Ja, also es ist nicht etwas, wo du 25 Jahre im Glauben stehen musst und dann dieses Thema mal angehst, sondern es ist etwas, was heute anfangen kann. Er schreibt ja, wir haben das vorher gelesen, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und dann bringt er ein Beispiel, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Ja, er bringt gleich ein praktisches Beispiel. Ich kenne sehr viele Menschen, also auch wiedergeborene Menschen, die ganz oft nach dem Willen Gottes fragen. Ja, vor allem junge Leute, ich komme aus der Jugendarbeit und das waren so viele junge Leute, die sagen ja, wie kann ich denn den Willen Gottes erkennen? Ja, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Ich kann nur empfehlen, dass wir das, was Gott aufgeschrieben hat, und das ist vielleicht für manche von euch neu, Gott hat in seinem Wort ganz klar auch seinen Willen definiert. Ja? Und zwar ganz wörtlich, ich darf euch einfach 3 Beispiele geben. 1. Thessaloniker 5, 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also hier haben wir schon mal wörtlich definiert, was der Wille Gottes ist. Seid in allem dankbar. Ja? Können wir beten für diesen wunderschönen Tag, ja, im Mai, wenn es regnet? Ja, dieser Regen ist ein Segen für unser Land.
Ja, wir haben dringend Regen gebraucht. Können wir dankbar sein für gesellschaftliche Umstände? Die Bibel sagt, ja. Können wir dankbar sein für die, die uns regieren? Ja. Aber wir sollen für sie beten. Ja. Bete heute für unsere Regierung. Bete heute für die, die Verantwortung tragen. Es ist so leicht zu schimpfen oder kritisch zu sein. Ja? Und ich sage damit nicht, dass Dinge gut laufen. Das war noch nie in der Geschichte der Menschheit so. Ja? Aber wir als Christen sollen beten und sollen, wenn du mal den Prediger liest, ja, und sollen nicht fluchen, sondern wir sollen dankbar sein und sollen für diese Menschen beten. Und der Prediger sagt auch, wir sollen eine große Gelassenheit an den Tag legen, ja, wenn der König ernsthaft auf uns blickt. Ja. Den Fall, den kennt ihr ja. Ja. Also wenn es da Druck gibt, ja, wenn es da ich sag mal, Verfolgung gibt, dann sagt die Bibel, sollen wir gelassen sein und für diese Menschen beten und dankbar sein. Ein zweites Beispiel, 1. Petrus 2, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also überleg doch mal, wo sind die unverständigen Menschen und kannst du denen was Gutes tun? Ja, es gibt in jeder Nachbarschaft komische Leute. Ja, bei dir wahrscheinlich nicht, aber also bei uns gibt es es. Ja. Aber ich habe das festgestellt, dass gerade bei den komischen Leuten, tu ihnen Gutes. Die Bibel sagt, das ist der Wille Gottes. Ja, also hier steht es geschrieben, kannst leicht damit anfangen. 1. Thessalonicher 4, kommt dann, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das ist unser drittes Beispiel. Und wenn der Wille Gottes unsere Heiligung ist, dann ist doch gut, wenn wir uns mal um den Willen Gottes kümmern. Kann es das sein, dass du in vielen Bereichen des Lebens Gottes Wille nicht erkennst, weil er sagt, du kümmerst dich ja nicht mal um das, wo ich meinen Willen definiert habe, wo ich es aufgeschrieben habe. Dankbar sein, Gutes tun und uns um die Heiligung zu kümmern. Ja? Ich bin dafür vielleicht ein bisschen scharf jetzt, ja? aber hier steht es geschrieben, sollte uns beschäftigen. Das heißt, wir haben ja zur Heiligung, die hier definiert ist, haben ja gar keine Alternative, es gibt keine Option. Es ist ein heiliger Ruf und wir tun gut daran, wenn wir uns diesem Ruf stellen. Wenn Gott selber so unmissverständlich auch seinen Willen kundtut, dann müssen wir unseren Willen der Freiwilligkeit einsetzen und eine Entscheidung treffen. Das heißt, wir brauchen eine persönliche Entscheidung in der Kraft des Heiligen Geistes, Gottes Gebote und seine Richtlinien zu bewahren und umzusetzen. Und es ist eine Entscheidung. Das hat noch nichts damit zu tun, ob du dich dafür fähig fühlst, ob du dazu Lust hast oder ob du sagst, Herr, ich habe da schon oft so oft versagt, sondern es ist eine Frage, eine Willensentscheidung, will ich das tun? Und mir geht es dann so bei diesen Dingen, dass ich sage, Herr, du siehst ja selber, dass in vielen Bereichen ich gar nicht so in der Lage bin und auch nicht die Kraft habe, das zu tun. Aber ich bitte dich, gib mir die Weisheit, Jakobusbrief spricht von der Weisheit, dass sie uns gegeben wird, gib mir die Kraft, diese Dinge wirklich umzusetzen. Und dann kommt es, wenn wir auch unsere Schwäche zugeben. Wir sehen, dass diese Heiligung ja Auswirkungen hat. Und wie sind denn diese Auswirkungen? Was bewirkt denn diese Heiligung? Wir haben gerade definiert, dass Heiligung ja ein Anspruch Gottes an unser Leben ist und wir haben verstanden, dass es von uns eine Entscheidung braucht, dass sich diese Haltung und diese Einstellung in unserem Charakter verfestigt. Das hat etwas mit Konditionierung zu tun. Konditionierung ist, dass wir in unserem Leben Dinge tun, dass sie dann schon automatisch funktionieren. Ja? Und diese Konditionierung, die brauchen wir. Die gibt es auch im Negativen. Ja? Die amerikanische oder die Militärs in USA haben festgestellt, dass im amerikanischen Bürgerkrieg nur ganz wenige Soldaten wirklich jemand getötet haben. Wenn die mit ihrem Gewehr dastanden vor den Südstaatlern oder vor den Nordstaatlern, dann haben sie im entscheidenden Augenblick das Gewehr noch weggezogen. Und nur, ich glaube, 5 oder 6% haben wirklich draufgehalten und den Mensch erschossen. Weil der Mensch ist nicht konditioniert, jemand zu töten. Ja? Im letzten Moment schreckt er davor zurück. Und die Militärs haben gesagt, das kann so nicht bleiben. Was haben sie gemacht? Sie haben unheimlich viel Geld investiert in Computerspiele, wo du ohne jemanden zu töten am Computer die Leute eliminierst. Ja, und Millionen von Jugendlichen sind darin gefangen. Und die haben, und das ist tatsächlich so, wenn die jahrelang diese Computerspiele machen und dort Leute abschießen, die tun es dann auch in Wirklichkeit. Das ist Konditionierung der übelsten Sorte. Ja, aber wenn wir Gewohnheiten ständig wiederholen und generieren, dann werden wir auch in bestimmten Dingen konditioniert. Und sei es nur, und das ist eine gewaltige Sache, dass du in entscheidenden Moment deinen Mund halten kannst. Ja, dass du nicht gleich losgehst oder dass du, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, beim Autofahren. Ja, da gibt es ja entscheidende Momente. Ja, wenn dich ein bestimmtes Auto überholt oder jemand schneidet oder reindrückt und so. Ja, und da bist du froh, dass niemand im Auto sitzt, der dir zuhört. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, aber wenn wir uns hier auf das besinnen, was der Herr sagt, dann findet eine Veränderung statt. Und Paulus beschreibt diese Veränderung ganz deutlich in Römer 12, Abvers 1. Sollten wir auswendig kennen, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, jetzt kommt's, sondern lasst euch in eurem Wesen oder in eurem Denksinn durch die Erneuerung eures Sinnes verwandeln, damit ihr prüfen könnt, was der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Interessant, wir sind hier schon wieder beim Wille Gottes. Und ich habe das mit vielen Jugendlichen besprochen, den Willen Gottes zu erkennen und hier geschärft zu werden, hat einige Vorbedingungen. Ja? Den Willen Gottes kann ich nicht einfach so erkennen, sondern es braucht von mir einen Weg, den Willen Gottes zu erkennen. Und dieser Weg wird hier beschrieben, es ist die Erneuerung unserer Denkweise, unseres Denksinnes, unseres Nous. Ja? Wir erfahren ja immer wieder an uns selbst, dass Gedanken, unsere Denkweise, auch Fantasien, Träumereien in unsere Gedankenwelt hineinkommen. Das geht jedem von uns so. Ja? Dass auf einmal Dinge in unsere Gedanken hineinkommen und wir stellen fest, oh, das ist aber jetzt nicht vom Herrn. Das ist ja ein Gedanken oder eine Haltung von übelster Sorte. Und wisst ihr, es ist so, dass es jedem Menschen auch passiert. Aber die Frage ist, generieren wir das weiter? Denken wir darüber nach? Bleiben wir in dieser Haltung oder sagen wir, ich unterordne jeden Gedanken, der mir zufliegt, unter den Gehorsam Jesu Christi? Und hier haben wir dann die Stellung, die sich in der Haltung dann ausdrückt. Und die Frage der Haltung wird in dieser Situation entschieden. Du kannst ja auch, als Mann, du schaust einer Frau nach, du siehst jemanden da laufen, und das ist ja keine Sünde. Aber wenn dein Blick jetzt dort hängen bleibt und deine Gedanken wandern in eine bestimmte Richtung, dann wird es zur Sünde. Und das kannst du entscheiden, wie deine Haltung ist in dieser Situation. Das ist eine Entscheidung in unserer Denkweise. Wie geschieht denn das? Ja? Der Einzelne wird ja versucht und von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt und dann weggezogen. Jakobus schreibt es ganz, ganz nüchtern, wie diese Vorgänge geschehen. Und letztendlich, die Sünde kommt in die Gedanken oder der Gedanke, der ist sündig. Und wenn dieser Gedanke dann generiert und weiterverfolgt wird, dann gebiert er etwas. Und Jakobus sagt, ja, die Lust oder die Gedanken empfangen, es wird Sünde und die Sünde gebiert letztendlich den Tod. Deshalb ist es wichtig, wenn wir in der engen, beständigen Gemeinschaft auch mit dem Herrn bleiben, wenn wir das Wort Gottes im Gebet und der Gemeinschaft, in der Gemeinde auch oder im Hauskreis oder in den Gebetsstunden verharren, dann sind wir Nachfolger, deren Denkweise immer wieder neu verändert und Christus ähnlich gemacht wird. Das ist dieser Prozess, der Heiligung. Heiligung geschieht nicht in einer Woche, auch nicht in einem Monat, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. One lifetime is not enough. Ja? Ein wichtiger Faktor in dieser Heiligung, über die wir sprechen, ist unsere Sprache. Unsere Sprache, Jakobus schreibt da auch einiges über die Sprache, dass es ist wie ein Feuer, was einen ganzen Wald anzündet, ein kleines Ruder am Schiff, ja, was in eine bestimmte Richtung lenkt. Und unsere Worte und unser Reden, unsere Sprache ist ja ganz eng mit unseren Gedanken verwandt. Ja? Also die Gedanken äußern sich dann in Worten. Und manchmal passiert es uns sogar, dass wir gedankenlos reden. Das ist dann schlimm. Ja? Dass wir sagen, oh, wie konnte ich jetzt das nur sagen? Aber diese Worte, sagt auch das Wort Gottes, hat eine Auswirkung in Ewigkeit. Der Jesus spricht selber darüber, er sagt, wir werden über jedes Wort Rechenschaft ablegen. Jedes Wort. Ja? Und deshalb ist wichtig, dass wir auch für Worte, die nicht richtig sind, dass wir auch Vergebung empfangen. Wenn wir über das jetzt nachdenken, was wir bisher jetzt aus Gottes Wort gehört haben, dann entdecken wir, und mir ging das auch so, dass ich oft einen erheblichen Mangel an echter Heiligung empfinde. Also ich spreche jetzt von mir selber. Es gibt im Land, ich denke, wenig Prediger oder auch Vorbilder echter biblischer Heiligung. Das mangelt uns oft daran. Es gibt auch in diesem Bereich sehr wenig echte, gesunde biblische Lehre. Warum ist das so? Weil viele Christen mit den Maßstäben der Welt vermischt sind. Und das Problem in der Christenheit ist ja immer das Problem der Vermischung. Es ist Wahrheit da und dann kommt noch etwas anderes dazu. Es ist Wahrheit da, aber es ist auch Weltoffenheit da in vielen Bereichen. Und hier braucht es, und das habe ich selber auch erlebt, hier braucht es wirklich einen Zerbruch oder auch eine Buße, dass wir in diesen Dingen zurückgehen und ein Reset machen, dass ich sage, Herr Jesus Christus, ich möchte dein Leben in Heiligung führen. Ich möchte jemand sein, der durch und durch auch von dir geheiligt wird. Und dieser Startpunkt der Buße ist immer eigentlich der Startpunkt, den Gott uns vorstellt. Bei allen wesentlichen Dingen in unserem Glaubensleben ist immer ein Umkehr, ein Umdenken notwendig. Das war bei allen unseren Glaubensvorbildern auch im Wort, war das so, ob das bei Petrus war oder bei Paulus. Es waren immer wieder Umdenkknotenpunkte da. Und die Bibel spricht eindeutig davon, dass ein großer Irrtum bei diesem Thema Heiligung darin besteht, dass wir das jetzt aus eigener Kraft machen. Ja? Heiligung kann nicht aus eigener Kraft erfolgen. Diese Haltung, die ist immer zum Scheitern verurteilt. Also wenn du sagst, ich nehme es jetzt ganz fest vor, sondern es kommt wirklich aus dem Herzen, und wir sehen in der Geschichte der letzten 200-300 Jahre, wir sehen, dass diese krampfhaften Heiligungsbemühungen, die nicht aus dem Herz, nicht vom Heiligen Geist gewirkt haben, die enden letztendlich in einer Haltung von Perfektionismus. Und wir haben das gesehen in Bereichen der Heiligungsbewegung, wir haben das gesehen in Bereichen der Pfingstbewegung, in den mystischen Kreisen, wo einfach versucht wird, über menschliche Dinge die Heiligung zu erreichen. Die Bibel lehrt uns, dass der Gläubige, solange er im Leib und in diesem Leib der Sünde ist, auch diesen Leib mit sich trägt. Und wenn wir das verstehen, dass wir diesen Leib, solange wir hier auf Erden sind, nicht loswerden, dieser Leib, der einfach mit Sünde behaftet ist und wo uns auch immer wieder was passiert, dann kommen wir auch zur Ruhe, weil wir wissen, es ist einfach so. Aber der Herr Jesus hat ja Abhilfe geschaffen. Die Frage ist denn, wir leben ja in einer besonderen Zeit. Und die Bibel sagt ja, jede Zeit war besonders. Ja, aber unsere Zeit ist besonders. Wir leben definitiv in der Endzeit. Und wir leben in einer Zeit, die die Bibel selber als Endzeit bezeichnet. Die Bibel beschreibt uns diese Zeit, in der wir leben, mit allem drum und dran, ganz präzise, auch schon in den Propheten. Wir sehen um uns herum eine schnell rasant wachsende Gesetzlosigkeit. Wir sehen eine eklatante Verführung auf allen Ebenen. Und deshalb ist es wichtig für die Braut Jesu, für die Gemeinde der Gläubigen, für die wahren Gläubigen, dass sie den Ruf nach Heiligung als entscheidenden Schlüssel auch für die Endzeit annehmen. Ja, wir können nicht einfach so leben, sondern wir sollen diesen Ruf annehmen. Und deshalb sagt, wahrscheinlich war es Paulus, der einen Hebräerbrief geschrieben hat, in Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, in der letzten Zeit, in diesen Tagen, erleben wir eine Christenheit, die geradezu in unheimlicher Weise Gottes Wort und die heiligen Maßstäbe und Gebote missachtet, mit Füßen tritt. Und Paulus definiert es ganz, ganz klar in 2. Timotheus 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Zeiten schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten fremd, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ich möchte jetzt nicht auf das Thema Absonderung kommen, das ist auch ein biblisches Thema, was eng mit der Heiligung verwandt ist. Aber Leute, wenn wir in diesen Begriffen verbandelt sind, dann können wir nicht heilig leben, dann können wir nicht Gott wohlgefällig leben. Und wir sehen auch in unserem christlichen Umfeld, dass die Maßstäbe und die Anpassung an die Welt und die Anpassung an die Ungläubigen rasant voranschreitet. Ja, ich brauche nur ein Wort in den Raum stellen, Kirchentag, ja. Wir sehen Missachtung der Schöpfungsordnung Gottes, wir sehen Gender-Ideologie, wir sehen Rebellion gegen die Eltern, wir sehen Pornografie, wir sehen vorehelichen Geschlechtsverkehr, wir sehen Zügellosigkeit. Und das ist alles im christlichen Umfeld immer mehr toleriert und auch normal geworden. Und deshalb schreibt Paulus an die Thessalonicher, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Weil in Thessalonich war das genauso. Thessalonich war, so wie Korinth auch und diese großen Metropolen im Altertum, war eine unzüchtige, eine pornografische, eine Stadt, die in all diesen Sünden gelebt hat. Und heute sind wir gesellschaftlich noch viel weiter in diesen Dingen. Das heißt, Paulus fordert die Thessalonicher auf, in dieser Heiligung Fortschritte zu machen. Diese persönliche Heiligung, und damit möchte ich zum Schluss kommen, bedeutet ja, dass ich so vor Gott lebe in dieser Endzeit, dass auch solche Sünden wie Unzucht nicht passieren können. Ja? Dass da einfach eine Konditionierung, eine Schranke da ist, dass ich sage, nein, damit habe ich nichts zu tun. Der Zeitgeist hat hier in den letzten Jahrzehnten auch bei Christen alle göttlichen Richtlinien in diesem Bereich zerstört. Und hier müssen wir wirklich an uns selber und in den Familien überprüfen und an unserem eigenen Beispiel, aber auch an unserer Einstellung, unseren Kindern, unseren Enkeln gegenüber, wo stehen wir denn? Und wie wir zu bestimmten Themen reagieren, wie wir darüber denken, das ist ein Spiegelbild unserer innerlichen Heiligung. Und Freunde, es ist tatsächlich so, dass wir in diesem Stand biblische Maßstäbe, wenn wir die vertreten und haben, dann gibt es Gegenwind von der Welt, der wirklich zum Sturm werden kann. Ja, ich sage euch da ja nichts Neues, wenn wir heute aufstehen und über Gender-Ideologie sprechen, wenn wir über Sexualmoral in der Gesellschaft sprechen, dann gibt es Gegenwind, ja, bis hin zur Verfolgung. Und deshalb sagt Paulus auch der Gemeinde, und er spricht hier von den Wiedergeborenen, Philipper 2, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes. Auch in der Politik. Verdreht und verkehrt. Dass wir leuchten als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Die Frage ist, leben wir so? dass wir als Lichter in dieser Welt erkennbar sind. Was sagen deine Arbeitskollegen von dir? Was sagen deine Nachbarn von dir? Was sagen die Mitschüler unserer Kinder oder unserer Enkel? Sind wir ein Licht für die Welt oder sind wir die, die das Licht des Evangeliums verdunkeln durch unseren Lebenswandel, unsere Worte? Sind wir sanftmütig, wenn andere ausflippen oder wenn Unrecht geschieht? Zeigen wir den Menschen Wertschätzung und Liebe? Sind wir freundlich und hilfsbereit? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen. Unser Ansporn für alle, die wiedergeboren sind und die in dieser Frage der Heiligung stehen, unser Ansporn wird sein, es gibt Wiedergeborene und es gibt Wiedergeborene, die in diesem Prozess der Heiligung wirklich vorangehen mit aller Kraft. Ja, die drängen mit aller Kraft hinein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was macht denn das für einen Unterschied? Es macht im Zeugnis einen Unterschied und vor allem macht es einen Unterschied, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Dort werden unsere Worte, unsere Taten, wird alles beurteilt werden. Und das ist kein Richterstuhl, der ein Gericht ist zur Verdammnis, sondern es ist ein Richterstuhl der Beurteilung. Ja, ein Preisgericht. Und Römer 14 schreibt darüber, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird Gott bekennen. Der Apostel Paulus, der dieser Heiligung, wie es im Hebräerbrief steht, nachgejagt ist und im Frieden, er schreibt in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wenn wir uns hier Paulus zum Vorbild nehmen, wenn wir uns mit aller unserer Schwachheit und mit aller unserer Kraft einsetzen, unserem geliebten Herrn Jesus Christus in Heiligung zu folgen und mit ganzer Hingabe zu dienen, dann werden auch wir diese Krone empfangen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort, was scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir danken dir von Herzen, dass du uns gerufen hast, ein Leben in Heiligung, der Hingabe und der Veränderung zu führen. Aber Herr Jesus Christus, wir bekennen dir auch, dass wir schwach sind in uns selber. Und wir bekennen dir diese Schwachheit, dass du durch den Heiligen Geist uns stärkst und uns auch zum Wollen des Vollbringen gibst, die Entscheidungen zu treffen, die dahin führen, ein dir hingegebenes heiliges Leben zu führen. Herr, und du sagst, wenn wir in deinem Willen etwas bitten, dann wirst du es tun und dafür danken wir dir von Herzen. Amen.
Dann beten wir jetzt gemeinsam das Vaterunser und wenn es möglich ist, aufstehen bitte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir erheben uns. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehet nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.